mit dem Friedensgruß in Israel. Und nachdem wir eben schon wunderbar den kostbaren Namen Jeshua gepriesen haben, das ist was ganz Kostbares und in Gemeinden wirklich Seltenes, dass gleich mit dem Namen Jeshua begonnen wird. Denn vielen ist das Geheimnis nicht offenbart, dass Jesus Christus in Hebräisch Jeshua heißt und Jeshua das ganze Programm, warum er die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, sich in dem Namen schon widerspiegelt. Er ist das Heil, er ist die Rettung. Es ist in keinem anderen Namen Heil als in dem Namen Jeshua, den wir eben gepriesen haben. Und weil das so ist, dass wir immer wieder Kostbares hören aus der hebräischen Schrift, will ich auch gleich noch ein Geheimnis verraten. Wenn wir uns Shalom zurufen, dann dürfen wir wissen, das Wort kommt von einem Tätigkeitswort im Hebräischen, das heißt Meshalem und das heißt bezahlen. Es heißt sogar im Wörterbuch völlig bezahlen. Wenn wir uns also Shalom zurufen, dann können wir im Inneren wissen, es ist schon völlig bezahlt durch das teure Blut dieses Herrn Jeshua Mashiach für jeden Einzelnen, damit wir gerettet sind und versöhnt sind mit Gott. Also deswegen noch einmal Shalom. Ja, es geht darum, Israel einen vertieften Einblick zu bekommen über Israel. Ich habe das Vorrecht, hier sein zu können. Ich habe auch Freude gehabt, dass ich mindestens 5 der hier Anwesenden mitten in Brick wiedererkannt habe, weil wir uns irgendwo schon mal begegnet sind. Und das ist was Besonderes. Ich bin zum ersten Mal in Brick und freue mich sehr, dass ich hier sein kann und so freudig und herzlich aufgenommen worden bin. Ich habe Grüße mitgebracht von meiner Frau, die leider mich jetzt nicht begleiten konnte. Aber auch nicht nur von meiner Frau, sondern von einem Holzkünstler, der in Arad, in unserer Stadt, wo ich wohne, zwischen Beersheba und Totem Meer, der mir Grüße aufgegeben hat und die Grüße untermauert auf ganz praktische Weise. Er hat nämlich einige seiner Holzschnitzarbeiten unten am Büchertisch ausliegen und da kann man gerne teilhaben und sie erwerben. Und mich hat etwas, was er erzählt hat aus seinem Leben, mich bewegt, gerade im Hinblick auf das, was uns ja hier auch wichtig ist, nämlich die Verbindung zwischen Juden und Christen. Und wie man immer wieder als Christ, wie wir als Christen immer wieder auf verschiedene Weise eintreten können und sollen für Israel in der Fürbitte, aber auch auf ganz praktische Weise. Und erzählte mir dieser Amit aus Arad, seine Großmutter war eine Christin, eine gläubige Christin, und die hat im Nazireich damals auf sich genommen, mit einem klapprigen alten Fahrrad säckeweise Kartoffeln zu transportieren, quer durch Holland, wo sie wohnte, um versteckten Juden eine Möglichkeit zu geben, ein Stück weiter zu leben. Das war ein praktischer Dienst. Sie hatte das auf dem Herzen, die Juden so zu beschenken. Und nun ist dann die Großmutter mit einem Juden später verheiratet worden und in der übernächsten Generation ist also der Amit entstanden und ich freue mich sehr, dass wir also so auch teilhaben können. Und vielleicht ist auch ein Denkanstoß für manchen, es gibt manchmal ganz unvorhergesehene praktische Dinge, wie man einen Impuls setzen kann dem jüdischen Volk gegenüber. Ich könnte da auch viel erzählen, meine Frau und ich sind nicht mit einem festen Auftrag nach Israel gekommen oder mit einem Werk, sondern wir einfach mit der Bereitschaft, Herr, zeige du, was dran ist. Und da gibt es ganz unterschiedliche Weise, unterschiedliche Möglichkeiten. Da kommt eine äthiopische Einwanderin auf uns zu und sagt, ich habe kein Geld, ich brauche unbedingt neue Zähne. Ja, ich habe da nicht gedacht, dass man da einen Beitrag dazu leisten könnte, vielleicht ein bisschen Geld zu geben, damit sie neue Zähne bekommt. Habe ich mir nie gedacht, dass das steht auch nicht in der Bibel. Aber in der Bibel steht sehr wohl, dass wir helfen dürfen und helfen sollen. Nur als kleines Beispiel. Also es ist ein Vorrecht, in Israel zu wohnen und damit auch die Möglichkeit zu haben, eben tiefer Zusammenhänge besser zu erkennen und nicht so angewiesen zu sein auf die Medien, die oft vollkommen leider verzerrt sind und die Lüge verbreiten. Und als Christen, die wir Mitarbeiter der Wahrheit sein sollen, so heißt es im Johannesbrief, sollen doch uns um die Wahrheit kümmern und sollen deswegen uns um Israel kümmern, weil das so wichtig ist. Und was dem Herrn so auf dem Herzen liegt. Und es ist auch wunderbar, in Israel zu leben, um Gottes Wirken an Israel und mit Israel und durch Israel ein Stück weit miterleben zu können. Ja, was erlaubt einen vertieften Einblick, so wie das Thema ja heute heißt? Übrigens, heute im Abend werde ich speziell über Jerusalem noch sprechen. Das wird spannend werden, auch mit vielen Fotos aus Jerusalem, also herzliche Einladung auch dazu. Ja, was ist eigentlich das, was einen vertieften Einblick erlaubt, oder was ist eigentlich das Aktuelle in Israel? Ich kann nur sagen, die Bibel. Und deswegen ist es wichtig für uns Christen, das Geschehen im Land, unsere geistlichen Wurzeln eben auch zu verfolgen und eine biblische Perspektive dazu zu suchen. Schon im Abraham hatte ja Gott gesagt, zugesagt, in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Und über Israel hat er verheißen, der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Das steht bei 5. Mose 28. Wir können nur staunen, wie sich der junge Staat Israel nach 71 Jahren jetzt, trotz aller Gefährdungen, trotz aller Herausforderungen, entwickelt hat. Er ist eine der wichtigsten Start-up-Nationen. Ihr Schweizer dürft euch freuen, die Statistik offiziell heißt, die Schweiz steht an erster Stelle und dann kommt Israel, was Start-up-Nationen angeht. Hätte ich nie gedacht. Herzlichen Glückwunsch. So, Israel ist Wiege der wichtigsten oder bedeutender weltweit genutzter Erfindungen. Mitführend im Hightech-Sektor. Als der Staat gegründet war, haben viele noch im Ohr von den Älteren, da war die Jaffa-Orange das Exportprodukt. Was anderes gab es da kaum. Jetzt ist die in den Hintergrund getreten. Es gibt immer noch Orangen, aber die werden nicht so sehr exportiert. Aber dafür Hightech-Produkte, Biotech-Produkte. Und Israel ist Weltmeister in der Wassertechnologie. Was Entsalzung angeht, die größte Entsalzungsanlage ist am Mittelmeer in Aschkelon. Was Recycling von Wasser angeht, also Wiederverwendung von Gebrauchtwasser, bei weitem an der Spitze mit 75%. An zweiter Stelle in der Welt ist Spanien mit 12%. Also so weit ist der Unterschied da. Und Ähnliches könnte man berichten. Ja, Israel soll nach Gottes Plan ein Licht für die Welt sein. So lesen wir ja auch schon in Jesaja. Es ziehen Nationen zu deinem Licht hin. Und das ist wichtig, dass wir das im Blick haben. Und so hat Israel immer wieder bei Erdbeben und bei Überschwemmungen und bei Waldbränden und bei Tsunamis und bei Flüchtlingskatastrophen in über 140 Ländern Hilfe geleistet. In Ländern, die ja weitgehend feindlich gesinnt sind. Das ist schon was ganz Erstaunliches. Und ich denke immer wieder an ein Beispiel, als in Haiti 2010 eine große Katastrophe war. Da hat der Staat Israel Ärzte angefragt in Israel, überlegt mal, ob ihr nicht einen kostenlosen und freiwilligen Dienst auf Haiti tun sollt. Ihr müsst euch aber in 5 Stunden entscheiden, denn wir wollen so schnell wie möglich vor Ort sein. Das haben also eine ganze Reihe gemacht. Und als das Flugzeug in der Luft war, da wusste man noch nicht, wo man landen konnte. So schnell war man aufgebrochen. Dann besann sich einer, da gibt es ja einen jüdischen Geschäftsmann, der hat reiche Besitztümer, den fragen wir, und er hatte Landeerlaubnis gegeben. Und als dann die Amerikaner, die ja nun etwas näher an Haiti sind, eine Woche später auftauchten mit ihren Hilfskräften, da staunten sie nicht schlecht, dass schon viele Operationen durch die Israelis aus der Ferne in Haiti stattgefunden hatten. Und so ließe sich vieles an wunderbaren Beispielen noch benennen. Aber welche gehässigen Kommentare kamen dann aus der Welt durch die sogenannte BDS-Bewegung, eine Bewegung, die versucht, Boykotts und Sanktionen gegen Israel zu verhängen, um Israel damit madig zu machen und schlecht darzustellen und zu schwächen. Da wurde gesagt, es sei wohl leichter, sich um humanitäre Krisen weit in der Ferne zu kümmern, als um die humanitären Probleme vor der Haustür. Und damit war der Gazastreifen gemeint. Und weiter hieß es, Israel wolle ja nur sein, wörtlich, sein blutdurchtränktes Image aufbessern. Das war aufgrund dieser wunderbaren Hilfe der gehässige Kommentar aus der Welt. Ja, was hat schon der David gebetet im Psalm 38? Zahlreich sind die, die ohne Grund mich hassen. Ja, sie vergelten Gutes mit Bösem. Sie feinden mich an, weil ich dem Guten nachjage. Schon damals war es so und so ist es konkret auch heute erlebbar. Israelische Ärzte behandelten in den letzten wenigen Jahren in israelischen Krankenhäusern über 5000 syrische Verwundete, die man auf dem Golan an der Grenze zu Syrien vorfand. Und mehrfach erzählten die, die so versorgt wurden, sie kriegten erst einen Schreck, als sie in israelischen, vermeintlicher feindlichen Krankenhäusern aufwachten. Und dann sind sie erstaunt und begeistert gewesen und überwältigt gewesen durch die liebevolle Behandlung, die sie bekommen hatten. Ja, Israel mit seinen 0,2% an der Weltbevölkerung, mehr ist das ja nicht, ist in vielem ein Segen. Und deswegen ist umso erstaunlicher, dass im Bereich der Medizin zum Beispiel über 52% der Nobelpreise von Juden erlangt wurden. Im Bereich der Wirtschaft 40%, im Bereich der Chemie 20%, in der Literatur 10%, beim Friedensnobelpreis 12%. Na, mal als Vergleich, die Moslems haben 1,2 Milliarden Bevölkerung und damit 20% Anteil an der Weltbevölkerung. Sie brachten es insgesamt auf 11 Nobelpreise, unter anderem den für den Terroristen Arafat. Also das macht wieder mal deutlich, in welchem enormen Maß Israel zum Segen gesetzt ist. Natürlich müssen wir auch sagen, noch sehen wir in Israel vieles, was nicht in Ordnung ist. Aber in den Augen des Herrn, wenn wir die Schrift befragen, sind sie seit je und auch jetzt heilig. Übrigens, Klammer auf, diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, sind nach der Schrift auch heilig dem Herrn. Auch wenn manches verbesserungsfähig sein mag, jedenfalls sagt meine Frau mir das manchmal. So. Nicht aus eigener Kraft oder Weisheit werden die Juden zum Segen für die Welt, sondern durch das gnädige Wirken des allmächtigen Gottes. Wie heißt der allmächtige Gott? Der einzige lebendige Gott. Als der Moses den Auftrag bekam, das Volk der Israeliten aus Ägypten ins gelobte Land zu führen, da fragte er der Mose ja, Herr, was soll ich sagen, wer du bist? Und da sagte er, er stellte sich ja gewissermaßen vor, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. So, und da heißt es wörtlich weiter, so soll meine Bezeichnung von Generation zu Generation sein. Das heißt bis in Ewigkeit, auch heute. Und es ist gut, wenn wir wunderbar den Namen Jeschua preisen, ist auch gut, wenn wir in unser Gebetsleben auch solche Bezeichnungen für den Herrn mit aufnehmen. Er ist und bleibt der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das hat eben geistliche Bedeutung. Zeigt eben, wie der Herr sich identifiziert, eins macht mit diesem Volk Israel, weil er mit seinem heiligen Namen sich geknüpft hat an dieses Volk Israel. Erstaunlich, wunderbar, wir haben keine Veranlassung, daran zu rütteln. Er ist in Autorität und hat alle Autorität, das zu entscheiden und hat es wunderbar festgelegt. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sagt der Herr, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Also wenn Israel zum Segen gesetzt ist, hat das sehr konkret mit dem Handeln Gottes zu tun. Und hören wir auf eine wunderbare Verheißung aus Jeremia 32. Ich werde, sagt der Herr, ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde sie in diesem Land pflanzen in Treue, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Ja, der Herr macht ja nie was halbherzig, wie wir Menschen das oft tun. Er macht alles ganz und vollkommen. Aber wenn der allmächtige Gott das extra betont, er macht es mit Freude, er pflanzt sie in das Land, in Treue. Er sagt das mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele. Dann können wir uns das nicht gewaltig genug vorstellen. Und mich begeistern solche Worte immer wieder, um die Größe des Herrn immer wieder auf mich wirken zu lassen. Er will uns das ins Herz schreiben, unverrückbar. Deswegen hat er solche Worte gebraucht. Aber gerade bezüglich seines erstgeliebten Volkes schreibt der Herr uns diese kostbaren Worte ins Herz. Ja, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs lässt in sein Inneres blicken, wenn er sagt, ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Und ich will das kurz in einem Lied aufgreifen, um das deutlich zu machen, wie der Herr immer auf wunderbare Weise wirkt.
Israel, aus lauter Liebe hast als Volk du auserwählt, dass es dir auf ewig bliebe als ein Zeichen für die Welt. Ewig Vater, Herr und König, Lob und Dank sei dir auf ewig. Die Nationen sollen merken deine Gnade, deine Macht an den wunderbaren Werken, die du für dein Volk erdacht. Ewig Vater, Herr und König, Lob und Dank sei dir auf ewig. Ausgesondert hier auf Erden, heilig schon in deiner Sicht, so wird Israel einst werden für die Welt ein helles Licht. Ewig Vater, Herr und König, Lob und Dank sei dir auf ewig. Ewig Vater, Herr und König, Lob und Dank sei dir auf ewig. Amen, so sei es.
Und so sind auch in unserer Zeit immer wieder Wunder zu erleben. In ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich will nur mal drei aufgreifen. Die Meteorologen hatten nach 6 Dürrejahren, die Israel durchlebt hat, auch für dieses Jahr verheißen, vorausgesagt, wird wieder ein Trockenjahr werden. Und auf einmal prasselte massiver Regen auf Israel herunter und seit Beginn des Winterhalbjahres hat der See Genezareth, das Haupttrinkwasserreservoir Israels, um mehr als 2,5 Meter, wie ist das so hoch, zugenommen. Enorm. Ein Wunder. Natürlich, wenn wir bedenken, dass immer wieder, ich komme darauf zurück, Raketen geschossen, geregnet sind vom Gazastreifen auf den Negev. Wenn man sich vorstellt, 100 Raketen hätten nichts an Schaden angerichtet, dann sind das 100 Wunder Gottes. Es ist fast kein nennenswerter Schaden entstanden durch Zehntausende von Raketen. Ich komme gleich zurück. Es gibt leider einige Nöte, aber jede einzelne hätte furchtbar aus anrichten können, zum Beispiel die ganzen Elektrizitätswerke in Aschkelon völlig niederlegen durch eine Rakete, dann hätte es keinen Strom in ganz Israel mehr gegeben. Als Beispiel. Der Herr tut Wunder. Oder ein drittes. Ein 8-jähriger Junge vor einigen Jahren geht am Toten Meer baden. Um 17 Uhr, nach über einer Stunde, ist er noch nicht zurück. Man wird unruhig, man gibt Suchtrupps aus. Man sucht bis 22 Uhr, er wird nicht gefunden. So sagt der Einsatzleiter, wir müssen leider abbrechen. Aber eine Stimme regt sich und sagt, suchen Sie doch noch ein bisschen weiter. Und tatsächlich um 24 Uhr, nach 7 Stunden, wird der Junge intakt, vollkommen gesund an Land gebracht. Was hätte passieren können? Er hätte in Panik geraten können. Er hätte sich aufgeben können, er hätte einen Krampf kriegen können, er hätte vollkommen unterkühlt werden können. Im März ist es am Toten Meer teilweise sehr kalt. Er hätte ein Wasser schlucken können. Ein Schluck, kräftiger Schluck Wasser, verbrennt die Lunge, sodass man tödlich umkommt. Das hätte passieren können. Und deswegen fragt man, Junge, was ist, was war? Was sagte der Junge? Ich habe gebetet. Der Heilige Israels tut Wunder. Aber er will auch, dass wir für sein geliebtes Volk und Israel und Land eintreten, in Fürbitte und in praktischer Weise. Nun gehen wir einen Schritt weiter, betrachten wir Israel im internationalen Umfeld. Da lesen wir in einem der Psalmen, der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Das kann man gewissermaßen vor die Klammer ziehen als Fazit, bevor wir auch die Herausforderungen Israels kurz beleuchten. Er vereitelt die Gedanken der Völker, er kommt zum Ziel. Man muss bedenken, dass Israel umgeben ist von feindlichen Staaten, die 690 Mal so groß sind wie das kleine Israel. 690 Mal so groß. Dem allwissenden Gott, dem heiligen Israel, ist das natürlich bekannt. Und nicht nur bekannt, sondern er hat im Hinblick auf Jerusalem sogar betont, mitten unter die Nationen habe ich es gesetzt und lauter Länder rings um es her. Das schreibt der Herr sogar konkret. Wir wissen, der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, er wird sein Eigentum nicht verlassen. Und wenn wir uns jetzt mal so die Landkarte im geistlichen Auge vor Augen führen, dann sehen wir im Norden als Nachbarland den Libanon. Und dann kommt Syrien, und dann kommt Jordanien, dann kommt Ägypten und im Westen ist der Gazastreifen, der leider jetzt auch zum Feindesland Israels gehört. Darauf komme ich noch zurück. Also umringt von feindlichen Nationen ist Israel. Aber der Herr weiß das. Er hat bewusst dort ins Zentrum der Welt Jerusalem gesetzt und Israel gesetzt. Aber feindliche Allianzen über die Nachbarn hinaus machen das Israel auch nicht leichter. Gehen wir mal kurz in einigen Stichworten durch. Libanon im Norden also, dort gibt es die Terrororganisation Hisbollah. Die hat die völlige Kontrolle über die Politik und über das Militär und ist Handlanger des Iran. Und an Israels Nordgrenze haben die Libanesen sage und schreibe 150.000 Raketen gebunkert und warten, so wird es in Israel kommentiert, nur auf das grüne Licht vom Iran. 150.000 Raketen sind die Gefahr Israels. Der Herr weiß es. Iran. Der Staatspräsident Khamenei hat neulich erst wieder verkündet, der jüdische Staat sei ein Krebsgeschwür und müsse weggeschafft und ausgelöscht werden. Und er hat ja das Ziel der Atombewaffnung bei weitem nicht aufgegeben. Und der Iran ist auf dem Weg, seinen Einflussbereich im ganzen Gebiet des Nahen Ostens, vom Libanon bis Irak und Syrien und Jemen auszudehnen. Das ist alles eine Gefahr für Israel. Nicht nur, dass der Iran auch 82.000 Kämpfer in Syrien, also dem Nachbarland Israels, geparkt hat und bereithält und im Nachbarstaat Israels auch 9.000 der Hisbollah-Kämpfer zu finden sind. Nun, der in Syrien seit Jahren tobende Krieg reicht bis wenige Kilometer an Israels Grenze auf dem Golan heran. Der Golan grenzt ja an Syrien. Auch das eine große Gefahr. Russland hat seit einigen Monaten sich militärisch in das chaotische Geschehen in Syrien eingeschaltet. Und das hat deswegen für Israel eine besondere Brisanz, weil sie natürlich aus Sicherheitsgründen eine genügende Manövriermöglichkeit haben müssen, um sich zu verteidigen. Und wenn da in Syrien jetzt russische Militäreinheiten stationiert sind, macht das die Sache schwerer. Und Israels Regierung muss nun versuchen, mit Russland zur Sicherung des Luftraums zusammenzuarbeiten, ohne aber andererseits die Amerikaner zu verärgern. Denn die Amerikaner halten es bisher mit den Gegnern des Assad, mit den sogenannten Rebellen. Also da kommt man sich schnell in die Quere. Nun, dann gibt es Jordanien und Ägypten als Nachbarländer. Da bestehen zwar Friedensverträge, aber man sagt, beträchtlich ist ein sogenannter kalter Frieden. König Abdullah und Staatspräsident al-Sisi dürfen auch Israel nicht zu weit entgegenkommen in Wohlwollen oder guten Schritten gegenüber Israel, dann versprellen sie ihre eigene Bevölkerung und da gibt es dort Unruhen, die auch hier und da schon aufgekeimt sind. Also, aber immerhin hat der al-Sisi von Ägypten jetzt dafür gesorgt und schon wiederholt dafür gesorgt, dass eine Art Waffenstillstand zwischen den Hamas-Leuten im Gazastreifen und Israel bewirkt werden konnte. Also Israel ist umringt von Bedrängern. Aber Gott wendet sich an Israel mit den Worten, alles Fleisch wird erkennen, dass ich, der Herr, dein Retter bin und der mächtige Jakobs, dein Erlöser. Der mächtige Jakobs ist ein Titel dieses allmächtigen Gottes. Er ist dein Erlöser, steht in Jesaja 49. Wie hat schon David gebetet, oft haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an, so soll Israel sagen, oft haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an und dennoch haben sie mich nicht überwältigt. Warum ist Israel nicht überwältigt worden? Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht, ist die Antwort. Und für die Endzeit gibt es eine kostbare, unvorstellbar schöne Verheißung aus Jesaja 41, Vers 12. Du wirst sie suchen und nicht finden, die Männer, die mit dir zanken. Wie nichts und wie Nichtigkeit werden die Männer, die mit dir Krieg führen. Ich sage das nochmal. Es ist kaum fassbar, wie der Herr das machen wird. Also wir können es uns nicht vorstellen, wie er es macht, aber wir dürfen wissen, er wird es machen. Die Feinde werden nicht nur schwach, die werden nicht nur weniger, sondern, lassen wir nochmal das Wort hören, du wirst sie suchen und nicht finden, die Männer, die mit dir zanken. Wie nichts und wie Nichtigkeit werden die Männer, die mit dir Krieg führen. Kolossal. Nun wenden wir uns kurz dem Staat selbst zu, der jetzt ja 71 Jahre alt ist und von dem jetzt bekannt ist, dass er gerade die 9 Millionen Einwohnerzahl überschritten hat. Davon sind ungefähr gerade knapp 7 Millionen Juden, der Rest weitgehend Araber. Und übrigens 434.000 Christen. Also im April diesen Jahres gab es Neuwahlen, die nötig wurden, weil der damalige Verteidigungsminister dafür drängen wollte, dass auch ultraorthodoxe Juden Militärdienst machen. Und er kam damit nicht durch. Da hat er gesagt, da mache ich nicht mit. Jetzt gab es also Wahlen. In diesem kleinen Land haben 47 Parteien die Bevölkerung für sich gewinnen wollen. 11 schafften es in die Knesset. Und jetzt hat Netanjahu Mühe, gerade in diesen Tagen sehr große Mühe, mit 6 dieser Parteien eine Koalition zu bilden. Er hat bewusst nur Zeit, buchstäblich Zeit bis nächsten Mittwoch, den 29. Mai. Wenn er das nicht schafft, würde er, obwohl er den Wahlsieg errungen hat, Netanjahu, würde diese Chance jemand anders abgegeben werden vom Staatspräsidenten, der würde einen anderen beauftragen können, eine Regierungskoalition zu versuchen, oder es würde schon wieder Neuwahlen geben. Also kaum auszudenken, ist ja auch immer eine teure Geschichte. Das ist eine große Herausforderung, die im Moment gerade in diesen Tagen zu finden ist. Aber wir dürfen auch wissen, was im Psalm 33 steht, glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist, das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Und wir wissen ja, Israel hat ja nicht irgendeinen Namen, sondern der Name ist ganz bewusst gewählt worden, damals von Ben-Gurion. Er hatte auch überlegt, das Judäa zu nennen oder Zion zu nennen. Wunderbare biblische Worte, richtige Worte. Aber es ist bewusst Israel genannt worden. Warum? Weil El das hebräische Wort für den Herrn ist. Der Herr selbst sollte im Staatsnamen vorkommen. Also glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist, das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Nun hat im letzten Sommer der Staat Israel ein sogenanntes Nationalstaatsgesetz verabschiedet, um einiges konkret festzulegen, wie das mit Demokratie und dem Umgang mit den Minderheiten sein soll. Und da heißt es nun, das Recht auf nationale Selbstbestimmung im Staat Israel steht einzig dem jüdischen Volk zu. Und dagegen lehnen sich natürlich die Araber auf und auch die Drusen, die im Land auch wohnen, aber auch linksgerichtete, das heißt nicht-zionistische Juden, begehren dagegen auf. Das kann doch wohl nicht sein, ihr missachtet jetzt die nicht-jüdische Minderheit. Und das Zweite ist, Hebräisch wird Sprache des Staates genannt, Arabisch eine mit speziellem Status. Und darin sehen die Araber nun auch wieder eine Herabwürdigung. Und diejenigen, die an Israel sowieso nichts Positives lassen wollen, die sagen nun, dieses neue Gesetz ist eben die Bestätigung dafür, dass eben Israel doch ein Apartheidsstaat ist, das heißt ein Staat, der die Minderheiten unterdrückt. Aber weit gefehlt, so ist es eben nicht, sondern da ließe sich viel davon erzählen. Die Araber sind erstens, wenn sie gewählt werden, nicht nur in der Knesset, im Parlament vertreten, mit ungefähr mindestens 10% zum Beispiel im Moment. Sie sind sogar im obersten Gerichtshof vertreten, mit obersten Richtern. Sie können wie selbstverständlich in Unis Israels studieren. Sie werden wie selbstverständlich behandelt in jüdischen Krankenhäusern. Nicht nur das, sie stellen teilweise die Chefärzte, Araber stellen teilweise die Chefärzte und unter ihnen dienen als nachgeordnete Ärzte Juden. Und so könnte man vieles fortsetzen. Also wichtig ist, dass wir nicht den Medien nachplappern, dass es einen Apartheidsstaat gäbe und dass die Araber unterdrückt würden. Übrigens, wenn es um die Würdigung dieses Besetztes geht, muss man ja bedenken, der Iran nennt sich ohne Aufschrei der Welt eine islamische Republik. Da sagt ja keiner was dagegen, das ist ganz normal. Es geht, wie man daran sieht, bei den Protesten über das Nationalstaatsgesetz letzten Endes darum, dass man überhaupt keinen jüdischen Staat will. Bedenke, rief schon der Mose aus, bedenke, Herr, dass deine Nation, dass diese Nation dein Volk ist. Und wir können auf Psalmen wieder hören, der Gott Israels, er ist es, der Stärke und Kraft gibt dem Volk. Kommen wir zu Jerusalem. Ich werde heute Abend noch sehr ausführlich über Jerusalem sprechen, deswegen hier noch einige wenige Gedanken. Die enorme Bedeutung Jerusalems hat sich tief im Bewusstsein des jüdischen Volkes eingebrannt. Wo gibt es zum Beispiel das? Meine Frau und ich gehen in Beersheba, in der großen Stadt des Negev, im Supermarkt kaufen und gegenüber der Kassenanlage auf einer ungefähr 30 Meter breiten Wand steht in großen Lettern geschrieben, ein Psalmwort aus Psalm 137, wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Im Supermarkt. Ein Wort Gottes, nicht nur klein, nicht nur als Handzettel, sondern unübersehbar groß geschrieben. Das zeigt die Bedeutung, die tief verwurzelt ist in dem jüdischen Herzen für Jerusalem. Ja, warum ist das so? Hören wir wieder auf ein Wort Gottes. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat ihn begehrt zu seiner Wohnstätte. Dies ist meine Ruhestadt für immer. Hier will ich wohnen, denn ich habe ihn begehrt. Psalm 132. Der Herr hat sich festgelegt auf Zion, auf Jerusalem. Das macht die Bedeutung aus. Und das ist auch der Hintergrund auch für die politischen Entwicklungen. Denn es geht letzten Endes um einen geistlichen Kampf. Die heilsgeschichtlich bedeutendsten Ereignisse waren ja in Jerusalem und werden in Jerusalem sein. Der Opfertod Jesu, die Auferstehung Jesu, die Wiederkunft von Jeschua. Und die neuesten Entwicklungen sind stark mit dem Namen Donald Trump verbunden. Aber in diesem Zusammenhang möge Israel auch an die Mahnung aus dem Psalmen denken, wo es heißt, Psalm 118, es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Edle zu verlassen. Nur noch einige Bemerkungen zu Jerusalem an dieser Stelle, weil heute Abend noch mehr kommt. Gott ist es, der Jerusalem zum Zentrum der politischen Auseinandersetzungen gemacht hat. Er hat es zum Stemmstein für alle Völker gemacht, wie wir in Sacharja 12 ja lesen, nicht Trump und nicht Netanjahu. Was sagt der Herr in einem der massiven Worte? Ich eifere mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion und mit großem Zorn zürne ich über die stolzen Nationen. Auch hier wieder, wenn der allmächtige Gott sagt, ich eifere, dann ist das ja etwas enorm Großes. Wenn er sogar sagt, ich eifere mit großem Eifer, um das so klar wie möglich zu machen, dann ist das unüberbietbar. Dann sollen wir aufs Innerste hellhörig werden. Und wofür eifert er mit großem Eifer? Genau für Zion, genau für Jerusalem, das er erwählt hat. Weil die Heiligkeit seines Namens geknüpft ist an dieses Jerusalem, wie auch an ganz Israel. Und er zürnt über die stolzen Nationen, die sagen, zum Beispiel Israel, was habt ihr immer mit Israel, ist ja auch nicht anders, oder was da alles so schlimm passiert, die sind doch auch keine Engel, ja das stimmt übrigens, aber in den Augen des Herrn sind sie eben heilig. Sie sind nicht wie andere Völker, sondern ausgesondert für den Herrn auf seine wunderbare Weise. Und deswegen auch die Zusage, wie schwebende Vögel, so wird der Herr der Herrscharen Jerusalem beschirmen. Er wird beschirmen und retten, schonen und befreien. Jesaja 31, Vers 5. Jerusalem ist das Zentrum der internationalen Auseinandersetzungen. Aber auch andere Gebiete, die der Herr seinem jüdischen Volk zugedacht und zugesprochen hat, soll Israel hergeben, so meinen jedenfalls die arabischen Politiker und leider auch eine ganze Reihe sogenannte christliche Politiker. Deswegen waren immer wieder Verteidigungskriege und Terrorabwehr erforderlich. Vor wenigen Tagen wurde in Israel der 23.741 gefallenen israelischen Soldaten gedacht. 23.741 und der 3.150 Terroropfer, die noch dazu kamen. Es geht immer wieder um Streit um dieses Land. Aber was sagt der Herr? Joel 4, Vers 2. Ich werde mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Erbteils Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben, und mein Land haben sie geteilt. Das wirft die Frage aus, wem gehört denn nun eigentlich, oder was gehört zu diesem verheißenen Land Israel? Erstens der Golan. In der Bibel wird er Bashan genannt, oder in anderen Übersetzungen heißt es Basan. Bashan ist der Golan. Er sollte von Mose eingenommen werden und soll auch, wie wir aus Jeremia 50, 19 zum Beispiel lesen, auch in der Endzeit zu Israel gehören, der Golan, nach Gottes Plan. Egal, was die Welt will oder jetzt sagt. Der Golan ist ja 1967 nach dem Sieg des Sechstagekrieges zu Israel gelangt und ist 1981 annektiert worden. Er hat enorme strategische Bedeutung, und wer war überhaupt schon mal in Israel? Oh, wunderbar. Dann habt ihr vielleicht auch gesehen, wenn man auf den Golanhöhen ist, dann kann man runtergucken zum See Genezareth, und jeder, der da oben die Kontrolle hätte, hätte alles wie auf dem Silbertablett zu seiner Verfügung, also auch die terroristisch Gesinnten. Und deswegen ist er von strategischer Bedeutung, aber eben auch von wirtschaftlicher Bedeutung. Denn dort sind wesentliche Wasseradern, denn das Trinkwasserreservoir See Genezareth im Wesentlichen speisen. Trump erkannte diesen Golan im März diesen Jahres als zu Israel gehörig an. Das war ein guter, wichtiger Schritt und hat das interessanterweise gerade getan zum Purimfest. Purimfest kennen wir aus dem Buch Esther, das die Geschichte widerspiegelt, wie damals der persische König Ahasveros das jüdische Volk ausmerzen wollte, aber durch das mutige Eintreten der Königin Esther wurde das Volk gerettet. Und deswegen ist es gut, dass Trump gerade an diesem Purimfest als Signal das gesetzt hat, denn er wollte wohl damit ein Zeichen setzen: Es geht um den jetzigen Machthaber in Iran, dem wird es auch nicht besser gehen. Assad, der syrische Nachbar des Golan, sagte, er werde sich jeden Zentimeter des Golan zurückholen. Aber der Herr weiß es und wird darauf achten. Nun, das Zweite, was zu Israel gehört, ist Judäa-Samaria. Nun, wann haben wir zum letzten Mal über Judäa-Samaria in unserer Presse gehört, im Fernsehen oder in Zeitungen? Habt ihr das in Erinnerung? So erstaunlich, gehört zum Land Israel, aber man liest nichts davon. Warum? Weil der politisch raffiniert gewählte Begriff Westbank genannt wird. Und der ist uns im Ohr, ja? Westbank ist ein englisches Wort und heißt Westufer. Damit ist das Ufer des Jordan gemeint. Wie weit geht eigentlich so ein Ufer eines Flusses? Ja, bei Überschwemmungen sind das mal 100 oder vielleicht mal 1000 Meter. Aber hier wird ein Gebiet, Judäa Samaria, Westbank genannt, das 20 oder 30 Kilometer bis zum Mittelmeer reicht. Das wird offiziell als Westbank bezeichnet, damit der Begriff Judäa Samaria bewusst vermieden und damit natürlich politisch Gemeines assoziiert. Wir wissen, Judäa-Samaria ist biblisches Urland. Der Herr Jesus mit seinen Jüngern hat dort gewirkt, in Judäa und in Samaria. Wir wissen, dass Hebron dazugehört. Dort hat 7 Jahre David als König geherrscht. Dort gibt es die Gräber der Erzväter Abraham, Isaaks und Jakobs. Und vieles ließe sich weiter dazu sagen. Für die Zeit der Wiederherstellung Israels in der Endzeit, sagt der Herr in Jesekiel 36, Vers 8, ihr aber Berge Israels, ihr werdet für mein Volk Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen. Wenn wir eine topografische Karte von Israel vor Augen führen, wo also die Gebirge und so weiter vermerkt sind, da sehen wir, dass gerade Judäa-Samaria das gebirgige Land ist. Und auch für diese Gebirgsregion gilt das Wort, ihr aber Berge Israels, ihr werdet für mein Volk Israel eure Zweige treiben. Nun, Judäa-Samaria ist 1948 von Jordanien damals eingenommen worden und von 1950 von Jordanien annektiert worden. Das wurde allerdings international nicht anerkannt. Und bemerkenswert für die politische Diskussion heute ist, dass Jordanien damals 1988 sich bewusst zurückgezogen hat, hat seinen Anspruch offiziell aufgegeben. Und deswegen ist im Judäa-Samaria, die sogenannte Westbank, nicht besetztes Gebiet, wie es immer wieder behauptet wird. Es ist umstrittenes Gebiet, so sagt auch die Regierung Israels, aber es ist völkerrechtlich klar, dass es nicht besetztes Gebiet ist. Es ist völkerrechtlich klar und dennoch behaupten die Medien und die Politiker Land auf, Land ab, dass es so sei. Dieses Gebiet Judäa-Samaria ist in drei Gebiete aufgeteilt, Region A, B und C. In A haben die Palästinenser die volle Verantwortung, in Region B ist eine gemischte Verantwortung, Gebiet C umfasst 60% der Fläche in Judäa-Samaria und da haben die Israelis die volle Verantwortung und militärische Kontrolle. Da leben 450.000 Juden zusammen mit 20.000 der Palästinenser, die dort zu finden sind. Aber interessant ist, dass 93% der sogenannten Palästinenser in Judäa-Samaria unter ihrer eigenen politischen, palästinensischen Verantwortung leben. Also sie hätten sie gar keinen Grund zu beschweren. Und trotzdem, die palästinensische Autonomiebehörde will das ganze Gebiet vom Jordan bis zum Mittelmeer haben. Eben die ganze sogenannte Westbank, das Westufer vom Jordan bis zum Mittelmeer. Schon David betete, mächtig sind, die mich verderben wollen. Was ich nicht geraubt habe, das soll ich dann erstatten, steht im Psalm 69. Es wird so getan, als ob sie geraubt hätten. Sie haben nicht geraubt, sie haben geschenkt bekommen durch den erstaunlichen Sieg im Sechstagekrieg, den der Herr ermöglicht hat. Und dann gibt es, wenn wir an Judäa-Samaria denken, immer wieder das Drängen auf den sogenannten Siedlungsstopp. Das gibt es nirgends in der Welt. Und es ist wirklich so, wenn der Staat Israel mal beschließt, zum Beispiel 100 Wohneinheiten in diesem Gebiet Judäa-Samaria wieder zu ermöglichen, das ist ein langer bürokratischer Prozess, bis es dann soweit ist, dann schreit in mehreren Etappen die Welt auf, das darf man nicht sein. Auch Frau Merkel zum Beispiel sagt, das dient ja nicht dem Frieden, das stört den Frieden, sie sollen dort nicht neue Wohnungen bauen. Nirgends in der Welt gibt es das, den sogenannten Siedlungsstopp. Aber was sind denn Siedlungen eigentlich? Das ist auch wieder ein politisch raffinierter Begriff. Ich sage immer gerne, ich siedle ja mit meiner Frau auch in Arad. Das ist nichts Anrüchiges. Ich siedle gerne. Ist auch ein biblischer Begriff. Kommt in der Bibel vor, das Wort siedeln. Aber hier wird mit dem Wort siedeln etwas assoziiert, etwas Illegales, etwas was Vorläufiges, etwas Kleines, was man schnell räumen könnte und räumen müsste. Aber was sind denn Siedlungen? Zu den Siedlungen gehören zum Beispiel ausgewachsene Städte. Da gibt es eine Stadt mit 64.000 Einwohnern, Modi'in Elit, oder mit über 50 Einwohnern, Male Adumim, oder die Universitätsstadt Ariel in Samaria mit 19.000 Einwohnern und 10.000 Studenten. Das gilt als Siedlung. Also käme Brick auch nicht so gut weg, oder? Ich will euch nicht zu nahe treten, aber nur mal als Beispiel. Was ist das für eine gemeine Festlegung gegen Israel? Und die Siedlungen sind keinesfalls Hindernis für den Frieden, was immer wieder behauptet wird. Warum nicht? Es gab Terroranschläge, furchtbare Terroranschläge, schon 1929 in Hebron, also lange vor der Staatsgründung, schon nach 1948, bevor überhaupt Israel die Möglichkeit hatte, dort in Judäa-Samaria zu siedeln, gab es Terrorangriffe. Also auch das ist eine Finte des Feindes, uns das weismachen zu wollen. Man darf da nicht, die Juden dürfen da nicht siedeln, denn dann gibt es keinen Frieden. Nun, die Frage ist natürlich bei ganzem Streit um das Land, was kann denn überhaupt eine Lösung bringen? Da gab es seit 1993 mindestens, seit den Oslo-Verträgen, das Geheimrezept Land für Frieden. Möge doch Israel endlich Land abgeben, dann hätten sie Ruhe. Und da war es als Eidos Columbus weitergegeben. Ein Staat, ein palästinensischer Staat, Seite an Seite mit Israel. Und wenn wir uns nochmal die Karte vor Augen führen, dann ist Judäa Samaria nicht an der Seite, sondern ist mittendrin. Also schon das würde nicht klappen. Aber nicht nur das, sondern die sogenannten Palästinenser wollen das gar nicht. Sie wollen gar nicht einen zweiten Staat, einen jüdischen Staat haben an ihrer Seite, sondern sie wollen alles, wie gesagt. Und das ist nicht etwas, was ich behaupte, sondern das behaupten sie selbst, immer wieder. Und die Frage ist auch, wer wäre denn überhaupt ein Verhandlungspartner, wenn es jetzt um Verhandlungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten gäbe. Also dann ist dann die Frage, also Zwei-Staaten-Lösung ist eigentlich einigermaßen klar, dass es tot ist, diese Idee, wird mehr und mehr auch so gesehen. Dann gibt es natürlich die Frage, könnte es nicht eine Ein-Staaten-Lösung sein? Das heißt, alle Araber kriegen israelische Staatsbürgerschaft. Ein Beispiel, was diskutiert wird. Eine Teilannexion von Judäa Samaria. Auch das ist kritisch. Oder eine Konföderation mit Jordanien. Und so könnte man fortsetzen. Jetzt hat ja Trump mit seinem Berater Kushner vor, im Mitte nächsten Monats, Juni, einen Plan des Jahrhunderts vorzulegen, um einen Lösungsversuch klarzulegen, wie vielleicht die ganze Sache weitergehen könnte. Man weiß noch nicht, was drin steht. Es ist streng geheim bisher. Aber interessant ist, dass jetzt gerade Mitte Juni die Amerikaner einen ökonomischen Gipfel in Bahrain, in einem arabischen Staat Bahrain, initiieren, wo über ökonomische Fördermittel für die sogenannten Palästinenser diskutiert werden soll, um ihnen eine Verbesserung der Lebensmöglichkeiten zu bedingen. Das ist eine Blickrichtung, die wohl der Trump auch hat. Eine ökonomische Verbesserung der Lebensbedingungen der Palästinenser. Sie selbst beklagen das schon und sagen, wir lassen uns nicht kaufen, unsere Identität lassen wir uns nicht wegkaufen durch irgendwelche finanziellen Anreize. Und die Frage ist, was ist mit Jerusalem? Wahrscheinlich wird man vorschlagen, dass es die israelische Hauptstadt sein dürfe, aber vielleicht mit verhandelbaren Grenzen, wird vermutet. Und es wird auch vermutet, dass vielleicht ein größerer internationaler Austausch sein könnte, dass zum Beispiel versucht würde, die über 1 Million sogenannte Palästinenser umzusiedeln nach Jordanien, wo schon viele Palästinenser sind, und dafür dem Staat Jordanien wesentliche finanzielle Hilfe zu geben durch die Golfstaaten. 40 Milliarden Dollar sind da im Gespräch und Ähnliches auch. Das will ich jetzt nicht weiter aufgreifen, weil das nur bisher mehr oder weniger Spekulationen sind. Aber das ist gerade die spannende Situation, in der wir sind. In den nächsten 2 Monaten vielleicht wird da Entscheidendes mindestens vorgeschlagen sein. Die Lösung, denke ich, wird es nicht sein. Die Lösung kennt aber der Herr. Halleluja. Man kann natürlich fragen, wieso braucht Israel ein Land, für das so viel bekannt ist für seinen Mut und für die Innovationskraft, überhaupt eine fremde Macht für einen Zukunftsplan? Was sagt der Herr? Mir gehört das Land. So hatte der Herr schon dem Mose gesagt. Die Botschaft des Schöpfers an das jüdische Volk wird aus der Heiligen Schrift ganz klar. Euch gehört nicht das Land, sondern mir, sagt der Herr. Euch gehört nicht das Land, aber ihr gehört in das Land. Euch gehört nicht das Land, aber ihr gehört in das Land. Das sind 2 wichtige Botschaften der Bibel. Leider hat Israel unter Ariel Sharon 2005 freiwillig den Gazastreifen geräumt. Warum? Er hatte gute menschliche Absichten. Er wollte den Bewohnern dort, den Arabern dort, die Entwicklung einer eigenständigen Entwicklung des Gemeinwesens ermöglichen. Obwohl Gott dem Führer Israels schon damals durch Ezekiel hatte ermahnen lassen, hört auf, mein Volk aus seinem Grundbesitz zu vertreiben. Steht in Ezekiel 45, Vers 9. Aber, also wie gesagt, die Absichten waren gut, aber sie waren gegen Gottes Plan. Denn der Gazastreifen, das sagt die Bibel ganz klar, soll letzten Endes zu Israel, also zum jüdischen Volk gehören. Nun, aber weil Israel sich freiwillig, völlig zurückgezogen hat aus dem Gazastreifen, gibt es immer wieder Übergriffe von Gazastreifen aus, trotz dieses Entgegenkommens Israels. Ja, Die Juden können eigentlich immer wieder nur rufen, wie der Psalmist, schaffe uns Hilfe vor dem Bedränger. Menschenhilfe ist ja wertlos. Mit Gott werden wir mächtige Taten tun. Mit Gott werden wir mächtige Taten tun. Und er wird unsere Bedränger zertreten. Psalm 60. Zur Einschätzung der Lage sollten wir wissen, Entschuldigung, trotz dieses Rückzugs Israels gab es zehntausende Raketen und Mörsergranaten in den letzten Jahren vom Gazastreifen aus nach Israel. Wir können uns das eigentlich kaum konkret genug vorstellen. Innerhalb einer Stunde in diesem Jahr, innerhalb einer Stunde flogen 170 Raketen auf eine Küstenstadt Ashdod. In einer Stunde. Und die Bevölkerung dort hat nur ungefähr 15 bis 30 Sekunden Zeit, um einen Bunker aufzusuchen und sich in Sicherheit zu bringen. Und das hat natürlich auch die Auswirkungen, weil es immer wieder kommt, solche. Insgesamt waren innerhalb von 24 Stunden zum Beispiel über 700 Raketen in diesem Frühjahr nach Israel geschossen worden. Und das hat natürlich Auswirkungen, dass die Bevölkerung traumatisiert sein kann. Es gibt 1000 Leute unter den Juden, die psychologische Betreuung durch posttraumatische Beeinträchtigungen haben müssen. Und das, obwohl eigentlich es immer wieder, der Herr immer wieder Wunder getan hat, sind erstaunlich wenig konkrete Beschädigungen. Zum Beispiel 21 Häuser wurden da getroffen. Aber immerhin leider 4 Tote. Jeder eine ist zu viel, das ist klar. Aber es sind enorme Wunder, die das bewirkt haben, dass es nicht mehr waren. Und so könnte man das fortsetzen. Es waren diese Raketen. Hunderte von Drachen, das ist ja ein Kinderspielzeug, Drachen, wurden benutzt, mit Molotow-Cocktails bestückt, mit Brandsätzen bestückt, die per Handy ferngezündet werden konnten und dann Feuer entzündeten. Und so gab es 25 Quadratkilometer Natur- und Agrarflächen, die dadurch verwüstet worden sind durch die Einwohner vom Gazastreifen, obwohl Israel eigentlich alles gut wollte. Ja? Und Israel musste 31 Terrortunnel entdecken. Terroristentunnel. Wie findet das statt? Wie entdeckt man so einen Tunnel? Zum Beispiel dadurch. Da wohnt eine Familie, nicht weit vom Gazastreifen. Auf einmal hören sie im Wohnzimmer merkwürdige Klopf- und Kratzgeräusche. Da stellt man fest, da ist bis unter ihr Wohnzimmer ein Tunnel aus dem Gazastreifen gegraben worden. Das sind Tunnel, die sind so groß, voll betoniert, voll elektrifiziert, mit allen möglichen ausgestattet. Man kann eine Kuh durchtreiben, wenn man will, aber vor allen Dingen sind sie eben für Terroristen und für Terrormaterial gedacht. Nun hat die israelische Armee natürlich die schlimme Aufgabe, das zu verhindern. Was machen sie? Sie schicken zum Beispiel eine Gruppe von 3 jungen Soldaten, die sind 18 oder 20 Jahre alt, in so einen Tunnel rein, mit dem Auftrag, guckt nach dem Rechten. Auf einmal sehen sie sich gegenüber einer Frau, die ihnen entgegenkommt aus dem Gazastreifen, bestückt mit einem Sprengstoffgürtel. Und der Junge an erster Stelle, der denkt begreiflicherweise, jetzt hat mein letztes Stündlein geschlagen. Und er ruft 2 Worte. Schma Israel. Höre Israel. Das ist das Gebet des wichtigen jüdischen Glaubensbekenntnisses und Gebetes, das bis in die Gaskammern hinein auch gesprochen worden ist. Schma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Der Herr ist einer, er ist unser Herr. Aber er spricht nur die 2 Worte, mehr kriegt er gar nicht raus. Aber die schreit er zum Gott. Und der Herr hört Gebete. Was passiert? Die 2 Jungen hinter ihm merken, dass diese Frau unruhig wird, zittert. Und das kann man ausnutzen, um sie zu überwältigen, nach Israel zu bringen, den Sprengstoffgürtel entfernen oder entsichern, entschärfen, und man interviewt sie und man stellt fest, es war eine Jüdin, die war verheiratet mit einem Araber und dieser Araber wollte sie als Kanonenfutter, als Märtyrer benutzen Und sie erkannte auf einmal durch diese zwei Worte, Schma Yisrael, ich gehöre ja eigentlich auf die andere Seite. Und sie wurde, wie die drei Jungen, wurde auch die Frau vor dem Schlimmsten bewahrt. Ein massives, wunderbares Eingreifen. Aber zeigt auch nochmal, wie brisant die ganze Situation ist und wie es immer wieder nötig ist, dass wir eben auch von Brick aus beten für dieses Volk Israel. Israel musste natürlich militärisch eingreifen, wird dafür auch immer wieder für schuldig betrachtet. Aber wo gibt es einen Staat, könnte man fragen, der so geduldig sich gefallen lässt, so viele schreckliche Gefährdungen und Angriffe? Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, sagt der Herr, sagt Israel, die den Frieden hassen. Ich will nur Frieden, aber wenn ich rede, so sind sie für Krieg. Psalm 120. Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Ich will nur Frieden, aber wenn ich rede, so sind sie für Krieg. Ja, die Frage ist, muss irgendwo vielleicht doch Israel mal eingreifen militärisch? Sie zögern sehr stark, da gibt es viele Gründe, warum sie davor zurückschrecken. Aber wenn es nötig sein sollte, dann können sie auch wissen, das, was in Psalm 144 steht, gepriesen sei der Herr, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Krieg. Ein letztes kurzes Kapitel noch. Der Kampf gegen Israel findet nicht nur auf militärischem Gebiet statt, sondern auch in den Medien. Das können wir sehr konkret tagtäglich eigentlich erleben und sollten da wache Augen haben, sondern auch in den Medien und auf diplomatischer Weise. Für uns Christen ist es wichtig, eben die Fakten zu kennen. Die Medien, die von den arabischen Agenturen gespeist werden, Agence France-Presse und AP, sind zwei nennenswerte Medienagenturen, von denen die Zeitungen und die Medien gestreut werden. Vielleicht auch hier in Brick die Tageszeitung. Und dann nimmt es nicht Wunder, dass das alles verzerrt wird. Die sogenannten Palästinenser häufen Lüge über Lüge, darauf komme ich gleich noch, und die UNO klagen Israel zu Unrecht an. Glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern und zu den in Lüge festgefahren. Psalm 40. Der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern und denen in Lüge festgefahren. Der Menschenrechtsrat der UNO hat Israel wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen 6-mal mehr verurteilt als alle 193 anderen Nationen zusammen. Und nicht nur die Araber behaupten, es habe nie einen ersten und zweiten Tempel in Jerusalem gegeben, sondern auch die für Bildung zuständige UNESCO hat jegliche Verbindung des jüdischen Volkes zu Jerusalem verneint. Und so könnte man vieles noch anführen. Ja, und was ist mit den Lügen der Palästinenser? Ihr werdet gemerkt haben, ich habe immer sogenannte Palästinenser genannt. Das hat einen Grund, auf den ich jetzt komme. Ich will mal 6 Lügen aufzeichnen, damit wir die Augen geschärft bekommen, wie uns die Medien und die Palästinenser auch die Hucke voll lügen. Erstens. Die Lügen über ihre Herkunft. Abbas, der Fatah-Führer, hat vor dem UNO-Sicherheitsrat gesagt, wir sind die Kaaniniter, die seit 5000 Jahren kontinuierlich in Palästina leben. Nur wir wissen aus der Bibel, die Kaaniniter verschwanden schon in biblischen Zeiten. Aber die sogenannten Palästinenser wissen auch gar nicht, wie sie am besten lügen sollen. Das sagen nämlich andere. Sie seien Nachkommen der Jebusiter. Und andere sagen, sie seien Nachfahren der Philister. Was ist mit den Philistern? Also sie betonen sogar, ihr Christen lest doch die Bibel, ihr lest doch von uns Palästinensern, ihr wisst doch von den Philistern. Da muss man sehr auseinanderhalten. Die Philister waren ein nicht-semitisches Volk, also die Araber sind ja Semiten, ein nicht-semitisches Volk, das im 12. Jahrhundert vor Christus aus Kreta kam und nach Kanaan kam. Also die Philister sind nicht etwa Vorfahren der Palästinenser. Das ist ganz wichtig für uns als Christen zu bedenken. Ich will mal kurz eine kostbare, wahre Geschichte erzählen zu dem Zusammenhang. In der UNO gibt es immer einen Botschafter Israels und einen Beobachter der Palästinenser. Und der Botschafter Israels war vor einigen Jahren Gilerman. der hielt eine Rede und sagte, ich will meine Rede mal beginnen mit einem kurzen Blick in unsere jüdische Geschichte. Als der Mose nach Israel kam, in das heiße Land, war ihm furchtbar heiß, er wollte sich erfrischen, sah Wasser, nahm die Kleidung ab und kam erfrischt wieder an Land. Als er an Land kam, hatten doch die Palästinenser seine Kleidung geklaut. Da schrie der Beobachter der Palästinenser auf, das kann nicht sein, wir waren damals noch gar nicht da. Und dann sagte Gillermann, nachdem das klar ist, kann ich meine Rede fortsetzen. Also mich erfrischt das auch jedes Mal wieder. Man muss eben mit Weisheit mit solchen Situationen umgehen. So, zweite Lüge, die Palästinenser seien ein eigenes Volk. Es gibt Palästinenser, die selbst zu Protokoll geben. Es gab damals zur Staatsgründung Israels noch keine Palästinenser, sondern wir sind Araber wie andere auch. Und so ist es. Die Palästinenser waren nie ein eigenes, sind nie ein eigenes Volk mit eigener Sprache, mit eigener Religion, mit eigener Kultur gewesen, sondern sind Araber wie andere auch. Und der Name Palästinenser ist erst Mitte der 60er Jahre durch den Fatah-Führer, den Terroristen Arafat, in die Welt gepustet worden, um eben zu sagen, wir armes Volk, wir haben kein Land und eigenes Staat. Ja. Es gibt nicht die Palästinenser in dem Sinne, sondern sie sind Araber wie andere auch. Die dritte Lüge ist, das Staatsgebiet Israel gehöre nicht zu den Juden. Israel sei ein kolonialistisches Projekt, das nichts mit den Juden zu tun habe, so hat der Arafat, der Abbas gesagt und ähnliches. In Schulbüchern kommt Israel gar nicht vor, bei den sogenannten Palästinensern. Und Bethlehem liegt in den Schulbüchern der Palästinenser an der Küste des Gazastreifens. Die Statistiken werden gefälscht, Tote werden weitergezählt und so weiter. Und die Welt würde die Not der armen Palästinenser mitachten. Es gibt keine Bevölkerungsgruppe in der ganzen Welt, die so viele Hilfsgüter pro Kopf bekommt, wie das Volk der sogenannten Palästinenser. Aber die werden eben dann zu Terrortunneln und zu Schlimmen ausgenutzt oder missbraucht. Und die Hälfte der Gehälter geht an Terroristen. Jeder Terrorist erhält pro Monat $3.500. Also könnten manche Juden zum Beispiel auch die Finger nachlecken, die trotz Arbeit weniger bekommen. Und eine zusätzliche einmalige Zuwendung von $25.000 pro Terrorist. Dahin fließen die Gelder auch durch die Europäische Union, auch durch die Deutschen. Was ist die göttliche Antwort auf all diese Verleumdungen? Und dazu komme ich zum Schluss. Wir lesen in Jesaja 60, Vers 14, gebeugt werden zu dir kommen die Söhne deiner Unterdrücker. Und alle, die dich geschmäht haben, werden sich niederwerfen zu deinen Fußsohlen. Gebeugt werden zu dir kommen die Söhne deiner Unterdrücker. Und alle, die dich geschmäht haben, werden sich niederwerfen zu deinen Fußsohlen. Auch eine gewaltige Aussage. Kaum vorstellbar, aber der Herr ist allmächtig, ihm ist nichts unmöglich. Und er will uns das eben deswegen auch vor Augen führen. Ich würde ganz gerne mit einem Gebet für den Staat Israel abschließen. Einem Gebet für den Staat Israel, das jeden Schabbat in den Synagogen gebetet wird und in dem wir erkennen, dass auch wir, auch die Nichtjuden im Gebet vorkommen, als Fürbitteanliegen und auch gebetet wird für das baldige Kommen des Messias, des Sohnes des Davids. Vielleicht können wir dazu aufstehen und wer Stück für Stück vielleicht ein innerliches Ja oder Amen dazu sagen kann, der ist herzlich dazu eingeladen. Unser himmlischer Vater, Fels Israels und sein Erlöser, segne den Staat Israel, den ersten Spross unserer Erlösung. Schütze ihn mit den Fittichen deiner Gnade und breite über ihn den Schutz deines Friedens aus. Sende dein Licht und deine Wahrheit seinen Führern und Leitern und unterrichte sie mit deinem Rat. Stärke die Beschützer unseres heiligen Landes und verleihe du ihnen, unser Gott, deine Hilfe und den Sieg. Und gib Frieden dem Land und all seinen Bewohnern ungetriebte Freude. Unsere Brüder des ganzen Hauses Israel, gedenke ihrer in allen Ländern der Zerstreuung und führe sie bald aufrecht nach Zion, deiner Stadt, nach Jerusalem. der Wohnstätte deines Namens, so wie in der Tora deines Dieners Mose geschrieben steht. Vereinige unsere Herzen in Liebe und in Achtung vor deinem Namen, um alle Satzungen deiner Tora zu bewahren. Sende uns bald den Sohn Davids, den Messias deiner Wahrheit, um die zu erlösen, die auf deine endgültige Hilfe hoffen. Zeige dich in der Größe deiner Kraft allen Bewohnern deiner Welt, damit alle verkünden können: Der Ewige, der Gott Israels, ist König und sein Reich ist über alles erhaben. Amen. Selah.